Glaube, der die Gemeinschaft will, 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11. Petrus schreibt an die Gemeinden. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er's rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er's tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, das ist ja im ersten Petrusbrief sehr deutlich. Der christliche Glaube ist sehr viel mehr als ein Fürwahrhalten. Der christliche Glaube ist eine Lebensverbindung, ist eine Lebensbewegung. Und zwar eine Bewegung hin zu Gott und hin zum Nächsten. Eine Doppelbewegung, die zusammengehört. Viel mehr als ein Kopfgeschehen, das ist ein Lebensgeschehen, wo ich hineingestellt und hineingenommen werde. Jesus hat die Leute nicht aufgerufen und hat gesagt, denkt einmal anders, sondern hat gesagt, folget mir nach. Er hat sie in Bewegung gesetzt. Und um diese Bewegung geht es durch den ganzen Petrusbrief, die Lebensbewegung hinter Jesus her zum Ziel. So wollen wir formulieren und gliedern. Erstens, der Glaube sieht das Ziel. Zweitens, der Glaube sieht den anderen. Und drittens, der Glaube dient dem anderen. Erstens, der Glaube sieht das Ziel. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Der Petrus könnte der Leitartikel der Stuttgarter Zeitung sein. Wenn sie berichtet in den letzten Wochen in allen Zeitungen, wie das Ende von so vielem in greifbare Nähe rückt. Wie unsere Zeit immer mehr geprägt wird von diesem Schreckwort. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Diese Welt läuft auf ein Ende zu. Eines hat sich ganz grundsätzlich verändert, wenn wir solch einen kurzen Satz hören. Ganz grundsätzlich, seit es die Erde gibt, es stimmt tatsächlich das Ende aller Dinge. Wir sind heute in der Lage als Menschen, diese Welt mit den Waffen, die hergestellt wurden, Atomwaffen und andere, 40 Mal in Gas aufzulösen. Alles, einschließlich uns. Alles. Es wurden ja in den zurückliegenden Jahrzehnten viele Verhandlungen über Abrüstung durchgeführt. Das Ergebnis hat geheißen, vor diesen Verhandlungen, da war es circa 65 Mal möglich, die Erde in Gas aufzulösen. Die ganzen Verhandlungen haben dazu geführt, jetzt ist es noch 40 Mal möglich. Einmal ist zu viel. So ist das. Das Ende aller Dinge, es liegt tatsächlich in des Menschen Möglichkeit, alles, aber auch radikal alles auszulöschen. Nichts mehr da. Das ist die große Angst, die im Untergrund heute im Grund alles diktiert. Alles. Auch die Bibel redet vom Ende, schon ganz am Anfang. In 1. Mose 8, solange die Erde steht, und damit ist ein Ende gesetzt. Das steckt in diesem solange drin, allerdings solange. Und da redet Gott selber, da ist eine andere Stimme da. Er übernimmt die Garantie. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Die Bibel redet von der Endzeit. Das ist ein beliebtes Thema, auch für besonders Bibeltreue recht so. Wir sollen ja drüber nachdenken, aber dass wir das ganz nüchtern sagen, Endzeit ist in der biblischen Sicht seit Jesu Geburt. Nachdem Gott auf mancherlei Weise und zu mancherlei Zeiten geredet hat, hat er am letzten geredet durch den Sohn. Damit ist die Endzeit, die Vollendungszeit in dieser Welt angebrochen. Allerdings unterscheidet das biblisch-prophetische Wort von dieser Endzeit die Schlussphase, nennt sie die Letztzeit. Das heutige Losungswort nach diesem, da ist alles das gemeint, was Jesus zum Beispiel in Matthäus 24 vor Augen stellt und als der Lauf dieser Welt zum Ende hin voraussagt. In diesem kleinen Wörtlein, es ist nahe gekommen, Englisch, ganz wörtlich, ich habe es in der Hand. Brüder und Schwestern, da steckt der Angstlöser. Da steckt der Angstlöser. Er hat es in der Hand. So wie Jesus sagt, der Auferstandene, Matthäus 28, 16, mir ist gegeben alle Gewalt. Eigentlich wörtlich zu übersetzen, ich habe es in der Hand. Ich habe es in der Hand. Für uns als Leute Jesu, für uns als Christen, ist dieses Wort, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge, kein Schreckwort. Sondern es gibt das Ziel an. Es ist uns Trostwort, weil die Heilsvollendung damit angesagt ist. So wird es morgen gepredigt, was schon ein Jesaja gesehen hat, und ich sah den neuen Himmel und die neue Erde. Wisst ihr, wenn man einen Dia-Vortrag vorbereitet und hält dann so eine Reisebericht, dann hat man ein schönes Schlussdia, einen Sonnenuntergang. So richtig zu herzerwärmend gehend. Ein schöner, wunderschöner Sonnenuntergang. Und jetzt sagen wir auf Wiedersehen, jetzt könnt ihr heimgehen, jetzt kommt ja die Nacht. Wenn die Bibel redet über den Lauf der Welt, dann hat sie als letztes Bild einen Sonnenaufgang. Das ist ein Unterschied. Einen Sonnenaufgang. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Jetzt geht die Sonne auf. Jetzt erscheint der Christus. Jetzt ist er da. Wir leben auf die Heilsvollendung zu. Wir sollten das gerade in unserer Zeit heute, in einer Zeit zunehmender Schreckvisionen, wieder klar und deutlich aussprechen. Das ist das Eigentliche von uns Christen. Wir warten nicht auf den Weltuntergang. Wir warten nicht auf die Auflösung von allem in Gas und Rauch, sondern wir warten auf den wiederkommenden Herrn. Und wo steht in der Bibel, dass er in einen Gasnebel käme? Seine Füße werden stehen auf dem Ölberg in Jerusalem. Was wir heute erleben, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Man kann nur staunen über die Wirklichkeit und Wahrheit des göttlichen Wortes. Da gibt es solch einen abgelegenen, versumpften, versandeten kleinen Landstrich am Mittelmeer. Über Jahrhunderte hat's auch niemand nur das Geringste gekümmert. Und dann gibt es viele, viele Kapitel in der Bibel, da ist dieser Landstrich, da ist diese Stadt Jerusalem entscheidendes Thema für Gottes Heilshandeln. Und jeder muss sich eigentlich an den Kopf langen und sagen, was soll das? Das war vielleicht damals, da gab es eine Zeit unter David und dann dem Salomo, da hat es einigermaßen eine Rolle gespielt, aber ist doch längst von der Weltkarte gestrichen. Wer will denn schon nach Jerusalem? Das liegt an keiner der großen Handelsstraßen. Da ist überhaupt nichts zu holen. Eine Stadt, wo eine einzige Wasserquelle hat, sonst nichts. Die müsste eigentlich aufgegeben werden, weil man dort nicht leben kann. Und was erleben wir heute? Wie sich Schritt um Schritt, wie sich Buchstabe um Buchstabe das biblische Wort in seiner Verheißung erfüllt und vor unseren Augen Wirklichkeit wird. Wenn ein Zacharia das vorausruft und sagt, im Namen des Herrn, ich will Jerusalem zum Laststein für die Völker machen und wer es heben will, der wird sich dran verheben. Dann schaut sie an, wie sie alle, die Großen und Mächtigen unserer Zeit, heute in den Nahen Osten pilgern und sich Meriten verdienen wollen als Friedensstifter und kehren gedemütigt zurück, egal welche Macht sie sonst haben. Dieser Journalist eben in der Stuttgarter Zeitung wieder, der hat recht, der schreibt einen großen Artikel kürzlich und dann schreibt er, wie kann so etwas sein? Dieses Ländlein bedeckt 0,15% der Erdoberfläche und hat in allen Nachrichten Rang 1. Das ist ein Missverhältnis. Nein, das ist Gottes Handeln. Da liegt Gottes Finger, da entscheidet sich die Wirklichkeit und Wahrheit des biblischen Wortes. Wir sehen heute in einer atemberaubenden Szenerie, wie sich Gottes Heilsplan vollendet und entfaltet. Wir brauchen gar nicht mehr den Zacharia zu lesen. Wir lesen es heute in der Zeitung, was da geschieht. Und so wird das fortschreiten. Wir werden das beobachten können. Nicht nur neutral, wir werden alle mit hineingezogen werden, wie sich das zuspitzt, bis schließlich dann der wiederkommende Christus aller Bedrückung und aller Not Jerusalems, Israels und seiner Gemeinde ein Ende machen wird. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Wie heißt es im Liedvers? Mach End, o Herr, mach Ende mit aller unserer Not. Komm du, Herr Jesus. Das ist Hoffnungsruf und Trostwort. Es gab noch keine Generation von Bibellesern, die in solcher Deutlichkeit die Verwirklichung der biblischen Heilslinien miterlebt hat. Der Glaube sieht das Ziel. Wir sehen hinein in diese angstgeschüttelte, in diese krisengebeutelte Welt heute. Unter dieser Sicht, jetzt bereitet sich das Kommen unseres Herrn vor. Jetzt geht Schritt um Schritt auf das Ende, auf den Sonnenaufgang zu. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Wie soll man dann leben? Eine überraschende Antwort des Petrus. Er sagt zunächst einmal, seid besonnen. Mit Verstand. Mit Verstand. Lasst euch nicht irgendwie da umtreiben. Lasst euch nicht verführen durch große Angstparolen, sondern bleibt ganz nüchtern und besonnen. Seht, dass das im biblischen Wort angesagt ist. Hier geschieht nichts, was nicht in Gottes Heilsplan vorbedacht und vorbereitet ist. Auch mit all dem, was an Angst und Schreckvision auf uns eindrängt. Sieh in diese Welt mit Verstand hinein, mit Besonnenheit. Das hat auch diese zweite Bedeutung, seid besonnen, erkennt, wie es in dieser Welt aussieht, was ihr Grundgesetz ist. Diese Welt vergeht. Wenn es in 40 Jahren hier im renovierten Gemeindehaus, nehme ich an, noch Weissacher Tage gibt, dann sitzen hier in diesem Saal sicher 80% andere Leute. Vielleicht noch mehr. Und wir, uns gibt's nicht mehr. Es gibt nicht mehr unsere Gräber, weil die wiederbelegt sind. Soll uns das einmal deutlich machen? Ihr Jüngeren im Posaunenchor, ihr habt noch Chancen, denn den Weissacher Tagen in 40 Jahren dabei zu sitzen, aber doch wahrscheinlich ziemlich runzelig. Bist nüchtern. Nüchtern. So ist es. So geht's mit dieser Welt, so geht's mit uns. Diese ganze Welt steht unter dem Vorzeichen des Vergehens, wenn wir das anschauen, was ist, einschließlich unseres Lebens. Niemand kann aus dem Lauf dieser Welt, aus dem, wie es in dieser Welt ist, niemand kann daraus ableiten, die Welt, wir Menschen, hätten noch eine ewige, herrliche Zukunft. Das sagt uns das biblische Wort. Das sagt uns nicht die Erfahrung, das lehrt uns nicht die Betrachtung. So schön das ist, die herrliche Natur, jetzt ist ja ein bisschen vergangen, die bunten Wälder, was geschieht denn da, wenn so ein Baum in allen Farben aufleuchtet? Wisst ihr, was da geschieht? Der Baum, der schnürt seinen Blättern die Luft ab, weil er sich selber schützen will und muss, damit er im Winter nicht erfriert. Deshalb schnürt er ihnen die Luft ab. Es passiert das Gleiche, wenn ich jetzt jemand nehmen würde und ihm den Hals zudrücken. Der würde wunderbare Farben bekommen. Rot, grün, blau, alles. Es wäre ein Farbenspiel anzuschauen, aber es ist das Farbenspiel des Vergehens. Das geschieht in dieser Welt. Eine Welt, die untergeht. Da gibt es so viele, die sagen, da schau hinein in die Natur, da gewinnst du Mut, da gewinnst du Freude. Ich habe heute einen Spruch an einem Auto gelesen, der hat mich die ganze Zeit innerlich zum Lachen gebracht. Da steht, stand an dem Auto, wenn du deinen Gott in der Natur suchst, dann lass dich vom Oberförster beerdigen. Das war ein guter Spruch. Das war ein guter Spruch. Das gibt diese Welt nicht her, dass sie uns diese Hoffnung ins Herz hineinruft. Nein, Sei besonnen, nüchtern und sieh das, wie alles unter diesem Vorzeichen des Vergehens steht. Und höre dann, dass es ist nahe herbeigekommen, das Ende aller Dinge, als der Hoffnungsruf des Glaubens. Sei besonnen und nüchtern zum Gebet. Geht hinein und lebt hinein in diese Gemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus, mit dem einzigen, der seit Schöpfung der Ewige ist in dieser Welt, der nicht mehr dem Tod unterliegt. An alles andere, was ich mich binde oder klammere, alles andere, was ich für mich zum Fundament nehmen will, das vergeht. Alles andere. Aber er ist der Einzige, wer an Jesus Christus glaubt, sich seinem Wort, seiner Leitung, seinem Geist anvertraut, ist angeschlossen an das Ewige. Der Glaube sieht das Ziel. Wie wird das gelebt? Angeschlossen an den Ewigen, in der Gemeinschaft mit ihm. Der Glaube, das ist die zweite Linie, sieht den anderen. Was ist denn neu an Christen? Was ist das entscheidend Neue an Christen? Dass wir nicht mehr altern? Es merkt jeder, dass das nicht so ist. Man sieht es uns genauso an wie jedem anderen, dass wir unter dem Vorzeichen des Vergehens stehen. Der alte Mensch, der äußere Mensch vergeht. Das entscheidend Neue an den Christen ist, so antwortet Petrus, die gelebte Liebe. Das ist das entscheidend Neue. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Der Grieche hat viele Worte für Liebe. Die Bruderliebe, die geschlechtliche Liebe, die Freundesliebe, die eheliche. Er hat viele Worte für Liebe. Hier steht ein Wort, das bis dato nur von Gottes Liebe gebraucht wurde. Agape. Die Gottesliebe. Und das ist das, was an Christen neu ist. Sie leben aus einer Liebe und in einer Liebe, die eine andere Qualität hat als sonst alles andere. Es ist eine Liebe, die sich hergibt. Eine Liebe, die sich hergibt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Eine Liebe, die sich ganz hergibt für den anderen. Ich muss noch einmal diesen Satz sagen, den ich manches Mal bei einer Traupredigt verwende. Der ist falsch, aber ganz arg richtig. Da hat einer gesagt, willst du glücklich werden? Dann heirate nie. Willst du glücklich machen, dann heirate so bald wie möglich. Das ist diese hergebende Liebe. Willst du glücklich machen? Ist das deine Bewegung? Eine Liebe, die sich verströmt, die in allem den anderen sieht und den anderen sucht. Vor allen Dingen, das ist unsere neue Qualität, eine Liebe, die nicht sich selber sucht, sondern die den anderen will, die ihm hilft, die ihn begleitet, die seinem Leben zur Entfaltung verhilft. Und genau das sagt Jesus. Das wird in dieser sich zuspitzenden Zeit geschehen, in dieser letzten Zeit. Die Liebe wird in vielen erkalten. In vielen erkalten. Das ist die große Gefährdung der Jesusgemeinde. Man kann das heute sehen, erleben. Da wird man traurig. Da wird man traurig, wie die Liebe in vielen erkaltet, die ganz bibeltreu, evangelikal und fromm sind. Wie spitzt sich das zu, diese Auseinandersetzungen? Da meint der, der ein Stück wieder entdeckt hat, was wichtig ist für die Jesusleute, für die christliche Gemeinde, er muss dann gleich sein eigenes aufmachen und andere abqualifizieren. Die Liebe wird in vielen erkalten, liebe Brüder und Schwestern, jede noch so rechte, tiefe, eingehende biblische Glaubenswahrheit ohne die Liebe macht fanatisch. Wir erleben heute zunehmend eine Fanatisierung, weil die Liebe erkaltet. Ist wichtig für uns. Wenn es heißt, die Liebe deckt auch der Sündenmenge, dann meint Petrus nicht, deshalb kann man alles unter den Teppich kehren, sondern das ist die Liebe, die den anderen ernst nimmt, an ihm begleitet und trägt, gerade dort, wo er Fehler macht, wo er schuldig wird. Da entscheidet sich diese Liebe. Wie gehen wir miteinander um, wo wir einander zu tragen geben, wo wir einander Mühe machen, wo wir aneinander schuldig werden? Wie gehen wir um in der christlichen Gemeinde da miteinander? Die Liebe deckt der Sündenmenge eigentlich wirklich, sie streckt die Hand aus. Das ist das Gebot, Paulus schreibt das in Galater 6, Vers 2, dieses neue Gebot, dieses entscheidende Liebesgebot des Christus, einer trage des anderen Last. Dort, wo er mir Mühe macht, dort, wo er mir zu tragen gibt, dass wir einander nicht loslassen. Die Liebe deckt der Sündenmenge, eigentlich ganz wörtlich einen Schutzschild ausbreiten. Den anderen umschützen, befreien und gewinnen wollen. Ja, nicht loslassen. Dass wir das miteinander leben. Mitten in unserer Zeit, die immer kälter wird, mitten im, ich sag's einmal, im evangelikalen Lager, das immer mehr zerrissen wird von völlig unnötigen, kropfunnötigen Streitereien. Das lähmt uns, das macht kaputt. Nein, die Liebe deckt der Sündenmenge und mag der andere hier tatsächlich ein Stück weit auf dem falschen Weg sein, dann lasse ich ihn nicht laufen, dann gehe ich ihm nach, so wie Jesus gekommen ist, Sünder zu suchen. Wer hinter Jesus hergeht, der kommt immer zu Menschen, die in großer Bedrängnis sind, äußerlich und innerlich, weil da Jesus hingeht. Der Glaube sieht den anderen und will die Gemeinschaft und lässt sie nicht los und hält sie fest. Vor allen Dingen beständige Liebe. Kann man eigentlich Liebe gebieten? Kann man das gebieten? Nein, das kann man nicht, wenn man Liebe als Gefühl versteht. Dann kann man das nicht. Weil unsere Gefühle sind wir allzu oft nicht Herr. Die wechseln. Liebe als Gefühl, das ist eine gefährliche Verkürzung. Ich nehme mir zwei Büchle. Ich will es noch einmal deutlich machen. Das Gefühl ist die Schmalseite unseres Wesens. Das verändert sich ganz schnell. Kommt darauf an, wie das Wetter ist. Kommt darauf an, wie meine Zähne gerade sind. Wenn der einer so bohrt, habe ich völlig andere Gefühle, als wenn es im Mund ruhig ist. Das kommt sogar an auf das, was ich gegessen habe. Nach Sauerkraut mit Speck habe ich andere Gefühle, wie nach einem guten Sonntagsbraten. Das verändert sich, sehr abhängig. Gefühle sind die Schmalseite unseres Wesens. Wenn ich diese beiden Büchlein mit der Schmalseite zusammenklebe, von mir aus mit, was ist der stärkste Kleb? Padex. Also das hält. Vermute ich doch, das hält. Aber wenn auf irgendeiner Stelle eine Belastung kommt, dann bricht es sehr schnell. Sehr schnell. Das ist die Schmalseite. Das ist übrigens der Grund, warum so viele Ehen auseinandergehen. Das liegt nicht daran, dass sie sich nicht geliebt hätten. Und nein, ganz arg. Ganz arg haben die sich geliebt. Aber es war ein Gefühl, und dann hat sich das bei der Belastung des täglichen Lebens bricht das. Ich denke manchmal, wenn ich eine Trauung halte, ich müsste das Paar nicht fragen, willst du ihr treu bleiben, sondern fühlst du dich heute so? Fühlst du dich heute so, dass du dir vorstellen kannst, ihr treu zu bleiben in Freude und Leid? Das wäre die ehrliche Frage, weil übermorgen fühlt er sich ganz anders. Wenn ich will, dass das wirklich hält, dann muss ich diese beiden mit Padex so zusammenbeben. So, und jetzt probier das auseinanderzubringen. Das ist schwer. Das ist schwer. Da brauchst du schon Hammer und Meißel dazu und nachher ist he. Liebe ist Wille. Das ist die Breitseite unseres Wesens. Deshalb kann man Liebe gebieten, weil Liebe ein Tun ist und nicht ein Fühlen. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Und das macht Petrus jetzt an einem ganz einfachen Beispiel deutlich. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Liebe ist ein Tun. Dass wir einander Raum gewähren. In unseren Häusern und Wohnungen. Da wird es deutlich, ganz konkret, gastfrei zu sein, zusammenzuleben. Hören Sie es oft in unseren christlichen Gemeinden? Sehr gut möglich, dass wir miteinander auskommen, wenn man sich da in der Woche eine Stunde sieht, so wie jetzt heute Abend zum Beispiel. Wir sehen einander ja nicht einmal ins Gesicht, der Posaunenchorenteil und ich. Wir sind die einzigen Bevorzugten, die die Gesichter sehen. Wenn Sie heute Abend heimkommen, haben Sie nur Hinterköpfe vor Augen. Wir haben die Sitzordnung wie die Hühner auf der Stange. Da kommt man schon miteinander aus. Vielleicht stört mich die Glatze beim Vordermann oder die verdrückte Frisur, aber mehr stören tut mich das nicht. Wenn wir einander wirklich Gemeinschaft gewähren, dann wird das schon schwieriger. Dann wird das schon schwieriger. Gastfrei zu sein, jemand in mein Haus aufzunehmen, ihn teilhaben zu lassen an meinem Leben in den ganz einfachen täglichen Dingen. Da wird es schwieriger. Da sind uns die Gemeinden in der Bedrückung weit voraus, weil sie das einüben. Das käme in Indien nie vor, dass man Eine Bibelwoche hielt es, so wie die Weissacher Tage, jetzt nichts gegen die Weissacher Tage, gell? Wo man nicht zusammen isst. Ich habe jetzt mit Freude gehört, das erste Mal, seit ich nach Weissach komme, dass ich das bewusst wahrnehme, es gibt heute Butterbrezeln. Bitte? Sonst war es freitags. Da wird es jetzt konkret. Wenn wir uns in Indien zu den Gottesdiensten versammeln, dann geht es einige Stunden und dann ist selbstverständlich ein Essen dabei, jeder mit eingeladen. Und dann wird sogar nachher noch, man bleibt eigentlich den ganzen Sonntag zusammen. So wird Liebe gelebt. Wir leben Liebe auf Sparflamme. Auf Sparflamme. Hinein in die Gemeinschaft miteinander. Dort bewährt sie sich, dort trägt es auch. Wir sind so schnell oft miteinander fertig. Schön natürlich die Frage, wie geht's dir? Und dann ein paar Sätze gewechselt, aber wir kommen einander nie auf den Grund. Gastfrei zu sein, das heißt, in engster Gemeinschaft im Haus miteinander sein. Die Gemeinde Jesu Christi hat die ersten Jahrzehnte als Hausgemeinde existiert. Die Gemeinde Jesu Christi in der Bedrückung und in der Verfolgung hat als Hausgemeinde überlebt. Ich finde es großartig, dass in unserem Raum die am schnellsten wachsende kirchliche Gemeinschaftsarbeit, die Hauskreisarbeit ist. Da ist deine richtige Linie. Da ist sie. Dass diese Liebe konkret wird und gelebt wird. Dass wir einander Gemeinschaft gewähren. Da zeigte mir ein Bruder, gesagt, du, ich baue neu, zeigte mir den Rohbau und ich war ganz erstaunt und habe gesagt, Menschenskinder, willst du eigentlich einen Tanzsaal machen? Das Wohnzimmer über die ganze Fläche, ein Riesending und ich wusste, der zwei Kinder, dann gesagt, sie hat da keine der Bubele, er hat nur gelacht, hat gesagt, ich lade dich ein, wenn es fertig ist. Der hat mich dann eingeladen. Das war ein Prägitzer Bruder. Die Prägitzer haben grundsätzlich keine Versammlungsräume, sondern die treffen sich in den Häusern. Und jetzt war die Wohnstube ganz anders. Da war alles gestellt. In dieser Wohnstube, da saßen über 80 Leute und dann war die Tür zum Schlafzimmer noch offen. Und da hatten sie die Matratzen raus und über die Bettroste Bretter gelegt, da saßen auch noch Leute. Wenn ich allein denke, was man da nachher alles aufräumen musste, der Graus seinen. Deswegen schreibt der Apostel, ohne Murren. Ohne Murren. Aber da wird Liebe gelebt, da wird sie erlebt, da wird sie konkret. Das ist das, was wir als Gemeinde des Jesus wieder ganz neu einüben dürfen und einüben sollen in dieser Zeit. Konkret gelebte Liebe in engster Gemeinschaft. Dass wir uns einander einladen, Zeit einander geben und Raum einander geben. Fangen wir doch an morgen. Morgen ist Sonntag. Zum Sonntagskaffee nachmittags. Wer heute als bewusster Christ allein seinen Sonntagskaffee trinkt, wird schuldig. Der soll dir nicht mehr schmecken. Weil der Apostel schreibt, gastfrei zu sein. Lad andere ein, nimm diese Gelegenheit wahr. Lasst uns das konkret machen. Der Glaube sieht den anderen. Das ist heute für uns eine der Fragen, dass wir tatsächlich den anderen in seiner Not sehen. Auch und gerade in unseren Kreisen, untereinander in unseren Gemeinden. Was gibt es nicht für Not bei sogenannten Singles? Eine immer größer werdende Gruppe auch unter uns. Da ist es ganz arg wichtig, gastfrei zu sein. Liebe konkret zu leben. Noch einmal, der Glaube ist viel mehr als ein Fürwahrhalten, als ein Drehen da oben im Kopf. Das ist gelebte Gemeinschaft, gelebte Liebe. Und schließlich die dritte Linie, der Glaube dient dem anderen. Was ist neu bei uns Christen? Wir haben gesagt, diese hergebende Liebe. Das zweite, was neu ist, in dieser Liebe kann und will ich dem anderen dienen. Jesus hat es vorgemacht. Man muss sich das nur vor Augen halten, wie die Situation war. Heilige Versammlung, der Herr und seine Jünger. Wichtige Zeit, kurz vor seinem Sterben. Und was tut Jesus? Er wäscht den Jüngern die Schweißfüße. Das tut er. Das ist Dienen. Wo jeder gedacht hat, also, komm, Jesus bindet sich den Schurz um und wäscht die Füße. Und dann sagt er es ihnen so klar, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dem folgt nach. Nicht so, wie es für Donnerstagabend in Rom zelebriert wird, der feste Papst, 12 jungen Männern die Füße, aber die sind vorher mindestens 3 Stunden gebadet. Dass wir wirklich einander dienen. Einander dienen. Da steht Diakonei, das heißt ein leibhaftiger Dienst, zu Tische dienen eigentlich ganz wörtlich. Da wird die Liebe konkret, gewährt einander Gemeinschaft und dient einander. Zunächst einmal dient einander mit dem Wort. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Das ist unser erstes, mit dem wir einander immer wieder dienen. Das Wort der Ermutigung, des Trostes, das Wort der Mahnung. Diesen Dienst brauchen wir. Das steht an erster Stelle. Als Gottes Wort, als Bevollmächtigte von ihm, miteinander reden, einander Geleit geben, einander im Leben helfen. Aber dann ganz praktisch. Und wenn jemand dann das praktisch tut, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, sonst bin ich ganz arg schnell frustriert. Das ist das moderne Wort. Frustriert. Nein, einander zu dienen, den Christen erkennt man an seiner Freundlichkeit, an seinem Dienst für den anderen, an 3 Punkten. Er wartet nicht auf Dank. Es ist schön, wenn wir uns beieinander bedanken, aber wir warten nicht auf Dank. Wir warten nicht auf Dank. Wir wollen keinen Lohn dafür. Und wir verfolgen keine eigenen Absichten. Zweckfreier Dienst. Zielgerichteter Dienst. Ganz praktisch. Einander zu dienen. einander zu stützen, einander in dem Täglichen, was uns immer wieder bewegt, was uns hinunterzieht, Hilfestellung geben. Mit der Gabe, mit der, die wir haben. So wird Liebe praktisch. Sieh, das ist oft unsere Not in unserer Situation, wo der Glaube so, ich sag's mal so, nichts kostet. Zunächst einmal äußerlich gesehen, dass es so wenig praktisch wird. So wenig praktisch. Wir können ganz arg gut allgemeine Reden halten über den Glauben. Aber das einzuüben und auszuüben, ganz selbstverständlich in der täglichen Praxis der Hilfestellung füreinander. Ich wollte euch alle mal mitnehmen nach Indien, wie das dort ist, wie das dort geschieht. Wie nötig das dort ist. Da liegen auch die Nöte offener zutage. Das ist bei uns ein wenig schwierig, weil die Nöte so verborgen sind. Ich bin überzeugt, wenn ich mich nachher an den Ausgang stellen würde und jedem die Hand geben und sagen, wie geht's, dann wird jeder so sagen, hey, es geht. Bis wir einander wirklich sehen, wo unsere Nöte sitzen, da braucht schon viel. Das ist wie auf einer Freizeit zusammen. Am Anfang ist das eine sehr lockere und gute Gemeinschaft und dann wirkt das Wort an uns und es wird deutlicher und dann merkt man plötzlich, wo die Nöte sitzen. Dann geht es tiefer. Dann geht es tiefer. Dass wir ehrlich voreinander werden. Die äußeren Nöte sind bei uns weithin nicht die dringlichen. Es sind die Nöte, die unser Leben innerlich bedrängen und kaputt machen. Und da muss man tiefer steigen. Da muss man tiefer steigen. Ich habe nie gedacht, dass es unter uns zum Beispiel in den Gemeinschaftskreisen, jetzt nenne ich den Brüderbund, den ich hier genauer kenne, so viel konkrete Ehe- und Familiennot gibt. Das hätte ich nie gedacht. Das sieht man uns auch nicht an. Wenn man da in eine Gemeinschaftsstunde hineinkommt, das denkt man, sind fast lauter Engel. Aber wenn man wirklich miteinander in Verbindung kommt und der andere öffnet sich, dann merkt man, wo die Nöte sitzen. Wir sind auch sicher heute Abend, die wir so zusammen sind, ist jeder mit seiner Not da. Und es ist wenig Nothilfe untereinander da. Jeder von uns trägt's für sich. Und presst in sich hinein und schluckt in sich hinein. Nein, dienet einander. Das ist dieser Vorgang, dass wir füreinander sensibel werden, offen werden. Man sieht das manchmal schon an. Da stehe ich auf der Kanzel und sehe da in der Gemeinde, ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Namen kann ich schwer behalten, aber Bilder kann ich behalten. Und da sehe ich einen sitzen und mir fällt das auf sein Gesichtsausdruck. Ich bin dann fertig, komm heim nach dem Gottesdienst und mich drängt's innerlich, den anzurufen und zu fragen, du, was ist los? Ich denke, Mensch, du spinnst ja. Kannst du nicht machen. Ist unmöglich. Nur allein von einem äußeren Eindruck her. Und ich wurde nicht ruhig drüber und habe ihm angerufen und gesagt, du musst entschuldigen, ich habe dich vorher im Gottesdienst gesehen, das lässt mich nicht los, was ist mit dir? Der war perplex. Und hat dann darüber gesprochen, was tief in ihm drin sitzt, dass wir den Mut haben, auch einander zu dienen. Den Mut haben. Den anderen drauf ansprechen. dienet einander. Der Glaube dient dem anderen. Es gibt keine wirkliche Gemeinschaft, die uns trägt und die uns prägt und die uns als Christen weiterbringt, wenn nicht diese beiden Grundlinien da sind. Eine Liebe, die praktisch wird, und ein Dienst, der dem anderen nachgeht bis zu dem Punkt, wo er wirklich in Not ist. Glaube der Gemeinschaft will. Man kann jetzt viel über Gemeinschaft reden. Dem Apostel Petrus ist es ganz arg wichtig, dass das praktisch ist und praktisch wird. Dass das unser Leben, unser Tägliches bestimmt. Damit Gott gepriesen werde. Gott gepriesen. Das ist ein überwältigendes Zeugnis für die erste Gemeinde damals in Jerusalem. Und sie fanden Gnade beim ganzen Volk. Nicht wegen ihrer Lehre. Nicht wegen ihrer Lehre. Da haben sie gewaltig gestritten. Sondern wegen dem, wie sie miteinander gelebt haben. Seht, wie haben sie einander so lieb. Dass das unter uns wieder Praxis wird. Wir haben heute große Diskussionen, sichern wichtige, hilfreiche, nötige, auch viel ganz überflüssige, über die Geistesgaben und über die Fülle des Geistes und alles, wenn wir einem Paulus mal wieder direkt zuhören. Nach dem Kapitel 12 im Korintherbrief, da führt er es auf einen Punkt und sagt, ich will euch aber einen noch besseren Weg zeigen. Das gibt's offensichtlich. Noch besser als Zungenrede. Kaum vorstellbar, gell? Lauter Lobpreis, noch besser als diese großen Charismen der Heilung und alles. Ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Strebet nach der Liebe. Dass das unser Gebet, unsere Bitte wird. Glaube der Gemeinschaft will und baut und sucht und lebt, ist ein Glaube, der darum bittet, Herr, fülle mich neu, fülle mich mehr mit dieser Liebe, die wirklich dem anderen will und nahe ist. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, und wir müssen gar nicht drüber reden, du hast das so deutlich vorgelebt. Wir haben Seite um Seite in der Bibel vor uns. Und wir haben so viel Mangel dabei. Wir können nur zu dir kommen und dich bitten, dass du uns immer wieder anleitest, beunruhigst, antreibst, eifrig machst, zu leben in deiner Liebe. Dass unsere Gemeinschaft sich vertieft, sich baut zur Hilfe gegenseitig und zur Einladung nach außen wird. Du hast uns ein Beispiel gegeben. Rede jeden von uns an in seiner persönlichen Situation, dass wir es dir nachmachen. Amen.